SWR aktuell Wirtschaft mit Michael Wiegmer.
Wir machen Deutschland zum Wasserstoffland, sagt Bundesverkehrsminister Scheuer heute. Und er haut ja gern mal markige Sätze raus. Zusammen mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat er 62 deutsche Projekte benannt, die mit 8 Milliarden Euro gefördert werden sollen im Rahmen einer europäischen Wasserstoffallianz. Die Industrie wird's freuen. Sie macht seit Monaten Druck und warnt, Deutschland könne den Anschluss bei dieser Zukunftstechnologie verlieren. Zwar ist Wasserstoff eine saubere Energiequelle, aber die Herstellung ist teuer und verbraucht mehr Energie, als später freigesetzt wird. Über die Rolle von Wasserstoff als Energielieferant spreche ich mit Professor Claudia Kempfert, der Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Frau Kempfert, welche Rolle spielt denn Wasserstoff im Moment als sauberer Energielieferant in Deutschland?
Na, Wasserstoff spielt im Moment noch keine Rolle als Energielieferant, aber wird in der Zukunft eine Rolle spielen. Gerade im Zuge der Energiewende, wenn wir mehr erneuerbare Energien haben, kann Wasserstoff hier ein Speicher sein. Er kann auch genutzt werden, gerade für die Industrie. Er muss allerdings hergestellt werden. Dabei geht viel Energie verloren. Wenn man dann noch ihn nutzt, dann geht noch mehr Energie verloren. Insofern ist es ein sehr kostbarer und wertvoller Energieträger. Er ist praktisch der Champagner unter den Energieträgern und aus dem Grund sollte er auch nur da eingesetzt werden, wo wir keine Alternative haben.
Sie haben das Hauptproblem genannt, die sehr stromintensive Herstellung. Wird sich das denn auf absehbare Zeit ändern? Denn das Problem ist ja seit vielen Jahren bekannt. Das wird sich ja nicht einfach in Luft auflösen.
Nein, die Herstellung wird man immer noch so weiter haben. Also die Energieeffizienz wird sich da nicht sonderlich verbessern. Sprich, wir brauchen viel Energie, um Wasserstoff herzustellen. Es ist ja auch keine neue Technik. Die gibt es schon sehr, sehr lange. Japan hat schon in den 80er Jahren die Wasserstoffgesellschaft ausgerufen. Auch in Europa hatte man damals eine ähnliche Euphorie wie heute. Aber der Wasserstoff bekommt schon eine wichtige Rolle, gerade im Zuge der Energiewende, wenn wir mehr variable und schwankende erneuerbare Energien haben und Zeiten haben, wo wir sehr viel Windenergie beispielsweise im Überfluss haben, können wir Wasserstoff und sollten wir auch produzieren, um ihn dann als Speichermedium zu haben. Aber das ist auch das entscheidende Stichwort. Der Wasserstoff muss grün sein, sprich mit Ökostrom hergestellt werden. Alle anderen fossilen Energieträgern würden die Umwelt- und Klimabilanz eher verschlechtern.
Dann reden wir mal über ganz konkrete Anwendungen. Wasserstofflastwagen werden immer wieder als Prototypen gezeigt, zuletzt von Daimler. Die beiden Minister sagen heute aber auch, dass Stahl- und Chemieindustrie Millionen Tonnen CO2 durch Wasserstoff sparen könnten. Wo könnte Wasserstoff also gut funktionieren?
Ja, Wasserstoff kann überall da funktionieren, wo man keine direkte elektrische Alternative hat. Gerade weil der Ökostrom ja auch kostbar ist und hergestellt werden muss, sollte man ihn sofort nutzen, beispielsweise in der Elektromobilität oder auch im Schienenverkehr oder auch in den Wärmepumpen in Gebäuden. Da jetzt gerade Schwerlast wurde hier angesprochen, kann es durchaus eine Rolle spielen, auch den Wasserstoff dort zu nutzen. Aber auch dort sieht man neueste Entwicklungen mit Batterien, dass auch Schwerlast-LKWs elektrisch unterwegs sein können oder auch mittels Oberleitung. Sprich, es bleibt gerade für die Industrie ein wichtiger Bereich, wo grüner Wasserstoff genutzt werden sollte in der Zukunft und das auch in hohen Mengen. Das heißt, wir brauchen hier hohe Mengen auch an Ökostrom und musste dann auch sicherstellen, dass der Ausbau von Ökoenergien, von gerade erneuerbaren Energien, sehr viel schneller und sehr viel umfassender stattfindet als derzeit.
Sie sagen gerade in Zukunft. Gibt es denn unter Energieexperten so einen Zeithorizont, wo man sagt, im Jahre X könnte das tatsächlich flächendeckend funktionieren mit Wasserstoff?
Es hängt entscheidend von zwei Faktoren ab, wann wir höhere Mengen an Wasserstoff haben werden. Das eine ist, wie schnell wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien vorankommen. Im Moment streiten wir um jede Windanlage und das behindert auch die mögliche Produktion von Wasserstoff, beispielsweise auch mit Windenergie an Land oder offshore. Und das zweite ist auch die Infrastruktur. Wir brauchen dafür eine neue Infrastruktur. Das war ja auch der Haupthinderungsgrund, warum man heute nicht schon die Wasserstoffgesellschaft hat, die wir schon in den 80er Jahren ausgerufen haben, ist, weil man dafür eine neue Infrastruktur aufbauen muss. Pipelines, Tankstellen und so weiter. Und das bedarf auch wieder Zeit und kostet viel Geld. Und deswegen muss man klug abwägen, wofür man es tatsächlich braucht. Also in Zeithorizonten gesprochen, würde man eher sagen, also mindestens 10 Jahre muss man da auch rechnen, bis eben diese Infrastruktur auch gebaut werden kann und wir für die Bereiche, wo es wirklich sinnvoll ist, auch Wasserstoff haben werden, herstellen können und auch nutzen können.
Noch spielt Wasserstoff kaum eine Rolle bei sauberer Energie. Das kann sich unter bestimmten Bedingungen aber ändern. DIW-Energieexpertin Claudia Kempfert. Importe sind teurer geworden. Die Preise für Waren, die wir nach Deutschland einführen, sind so stark gestiegen wie seit 2010 nicht, um mehr als 10% im April verglichen mit dem Vorjahresmonat. Das meldet heute das Statistische Bundesamt. Das liegt vor allem an immer teurer werdenden Rohstoffen wie Öl. Erdöl kostet im Jahresvergleich fast 200% mehr. Ähnlich stark gestiegen sind die Preise für importierten Strom und auch Erdgas kostet knapp 60% mehr als vor einem Jahr. Günstiger geworden sind nur Smartphones und Tablets aus dem Ausland. Viele Ökonomen glauben deshalb im Moment nicht, dass die Inflation in Deutschland so schnell wieder sinkt, wie noch vor einigen Wochen gedacht. Wenn Sie ab und zu mal spazieren gehen, dann ist es nicht zu übersehen. Corona-Schnelltestzentren stehen mittlerweile fast an jeder Ecke. Mehr weiße Zelte als Dönerbuden und 1-Euro-Läden. Klar, auf der einen Seite steigt natürlich der Bedarf. Viele Aktivitäten sind wieder möglich mit einem negativen Schnelltest. Auf der anderen Seite können die Betreiber solcher Zentren gute Gewinne machen. Die Einstiegshürden in das Geschäft sind sehr niedrig und es wird kaum kontrolliert, wie WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung recherchiert haben.
Ein weißes Testzelt auf einem Parkplatz zwischen Bau und Supermarkt am Rande von Münster. An einem Freitag Mitte Mai machen hier etwas mehr als 100 Menschen kostenlos einen Antigentest. Der Andrang ist mäßig. Denn Testzentren gibt es inzwischen überall. Pro Test zahlen die kassenärztlichen Vereinigungen 18 Euro an die Teststellen. Geld, das sie sich aus den Steuermitteln zurückholen. Ohne zu kontrollieren, ob die abgerechneten Tests auch wirklich stattgefunden haben. Andreas Gassen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
Man hat uns keine Kontrollrechte eingeräumt. Insofern haben wir weder das Kontrollrecht noch die Kontrollpflicht. Die Aufgabe der KV besteht ja eigentlich im Durchreichen der Rechnung an das Bundesamt für Soziale Sicherung.
Doch auch dort fühlt man sich für diese Kontrolle nicht zuständig. Auch nicht im Bundesgesundheitsministerium und auch nicht in den Gesundheitsämtern. Neben den Abrechnungen mit den kassenärztlichen Vereinigungen müssen die Zentren zumindest in Nordrhein-Westfalen täglich online die Zahl der Bürgertests melden. Das ist Pflicht. Belege für diese Zahl einreichen müssen sie auch hier nicht. WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung konnten die Daten in dieser internen Datenbank nun mit dem tatsächlichen Geschehen vor Ort abgleichen und haben zum Teil sehr hohe Diskrepanzen festgestellt. Am besagten Tag wurden für das entsprechende Testzentrum in Münster online sogar fast 4-mal mehr Getestete gemeldet, als vor Ort gezählt wurden. Der Anbieter, die Firma Medican aus Bochum, betreibt mehr als 50 Testzentren und 40 mobile Testbusse deutschlandweit, unter anderem in Köln und Essen. Doch auch an diesen Standorten zählen NDR, WDR und SZ in einer Stichprobe vor Ort deutlich weniger Menschen, als für den Beobachtungstag später gemeldet werden. Für Köln sogar mehr als 10-mal so viel. Wie kann das sein? Okujan Chan von Medican erklärt per Mail.
Die Testzahlen stimmen im Ganzen, aber nicht auf die einzelnen Standorte bezogen. Weiterhin werden Testungen in einigen Städten mit mehreren Standorten auch zusammengefasst übermittelt. Dies erfolgte in Absprache mit den zuständigen Behörden.
Auf die Nachfrage, welche Standorte genau zusammengefasst gemeldet wurden, antwortet Medican nicht. Alle drei Städte dementieren entschieden, dass dies vereinbart oder erlaubt sei. Das Geschäft mit den Testzentren ist lukrativ und es gibt vielerorts kaum Hürden. Nach einem Online-Kurs über die Abstrichentnahme kann man einen Antrag bei der Stadt stellen, mit guten Aussichten auf Genehmigung. Alleine im Mai könnte nach Insider-Schätzungen für die Schnelltests in Deutschland bis zu 1 Milliarde Euro abgerechnet werden. Paulina Milling, Köln.
Der DAX wird mit einem Plus ins Wochenende gehen. So viel kann ich schon mal verraten. Alle weiteren Infos gibt's jetzt aus unserem Börsenstudio.
Auf den letzten Metern in dieser Woche hat der DAX noch einmal richtig angezogen und zeitweilig am Rekordhoch vom vergangenen Dienstag gekratzt. Der deutsche Leitindex schloss heute mit 15.519 Punkten. Das ist ein Plus von 0,78% gegenüber gestern und ein halbes Prozent besser als der Schlusskurs der Vorwoche. Als Gründe für die späte Rallye nennen Analysten die Hoffnung auf eine breite Konjunkturerholung in Europa und gute Vorlagen aus den USA. Am begehrtesten waren heute in Frankfurt Aktien der Firma Siemens mit einem Plus von über 3,5%. Der Konzern hatte zuletzt an Boden verloren. Die Anleger nehmen das zum Anlass, bei Siemens-Aktien wieder zuzugreifen. Hinter Siemens waren besonders Papiere des Triebwerkherstellers MTU gefragt. Die Anleger setzen darauf, dass die Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen mit dem bevorstehenden Ende der Pandemie wieder steigt. Von dieser Aussicht profitiert auch der Airbus-Konzern, der seine Flugzeugproduktion erhöhen will. Dafür braucht er Motoren. Am anderen Ende der DAX-Skala Daimler und die Deutsche Post. Die Bonner konnten sich seit März wegen ihres stark wachsenden Paketgeschäfts über steigende Kurse freuen. Gestern erzielten die Papiere sogar ein Allzeithoch. Heute jedoch machten einige Anleger Kasse und verkauften ihre Anteile. Die Postaktien verlieren knapp 1% an Wert. Nicolas Buschlüter, ARD Börsenstudio Frankfurt.